Das war Maurice Conrad mit der Single Männersex aus dem Jahre 2023. So, und bevor wir zur Justizsenatorin kommen, Daniel, was denkst du denn? Wird das Selbstbestimmungsgesetz kommen?
Ja, ich bin ja der Ansicht, dass die Hoffnung erst dann sterben sollte, wenn's nicht kommt. Und solange diese Legislatur noch nicht zu Ende ist, kann es halt noch kommen. Aber mir geht's natürlich auch wie dir, dass meine Hoffnung immer schmaler wird und ich das nicht mehr laut herausposaunen mag. Wir werden ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen. Aber ich würde sagen, abwarten. Du siehst das anders, ne?
Ja, ich denke mal, selbst wenn es jetzt beschlossen würde, würde es in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden. Das, glaube ich, ist der erste Punkt, der mir im Kopf rumspukt. Und der zweite Punkt ist, denke ich, dass es ein so in seiner Substanz ein so falsches Gesetz ist, weil mit so viel transfeindlichen Narrativen gefüttertes Gesetz ist, dass es ja eigentlich nur die Perspektive geben kann, gleich dagegen zu klagen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz schlechte Startvoraussetzung für so ein Gesetz, das ja eigentlich von der Fortschrittskoalition beschlossen werden sollte, die in Sachen Transrechte sich ja nun sehr, sehr wenig fortschrittlich präsentiert.
Das stimmt, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre weiterhin dieses unsägliche TSG zu haben mit diesem unsäglichen Namen, da geht es schon los, und den fürchterlichen Gutachten. Diese Begutachtung, die muss abgeschafft werden. Und ich glaube, also ich bin ja kein großer Politiker und ich weiß ja nichts, aber ich glaube, dass ein Selbstbestimmungsgesetz, das kein gutes Selbstbestimmungsgesetz ist, besser ist als ein TSG. Dann lieber ein scheiß Selbstbestimmungsgesetz und dann hinterher muss man sich weiter durchklagen. Es wird große Organisationen geben, die da unterstützen, Menschen, die klagen werden und wollen, und den Mut haben und es tun werden. Und die wird es geben. Und ich denke, das ist der einzige Weg, den wir gehen können am Ende.
Ja, ich denke, vieles von dem, was ich jetzt gleich zu besprechen habe mit der Justizsenatorin, hat seinen Hintergrund vor dieser endlosen Debatte, die uns da eingebrockt worden ist, dass die Koalition nicht dazu kommt, dieses Gesetz endlich zu beschließen. Und das hat uns einer öffentlichen Debatte ausgesetzt, die ja eine Hemmungslosigkeit und eine Gemeinheit hat, die kaum zu überbieten ist.
Ja, also ich fühle mich auch tatsächlich betrogen von dieser Koalition. Von Sven Lehmann fühle ich mich tatsächlich betrogen und zu wenig unterstützt. Und mir tut das so leid, das sagen zu müssen, weil ich ihn eigentlich sehr schätze und gedacht habe, er würde uns mit aller Kraft und allem Elan unterstützen, aber das ist nicht so gekommen, wie wir es erwartet haben. Und das stimmt mich traurig und das macht mich auch sauer.
Dann lass uns anhören, was die Justizsenatorin zu sagen hat, denn die macht eine tolle Arbeit hier in Hamburg.
Ja, Anna Galina.
Also für Pink Channel die Justizsenatorin Anna Galina. Heute eine wichtige Veranstaltung. Es ging um das Thema Hasskriminalität und Hamburg ist da in besonderer Art und Weise aktiv geworden. Wie ich verstanden habe, eines der wenigen Bundesländer, das eine Seite gegen Hasskriminalität von der Seite der Staatsanwaltschaft initiiert hat.
Das ist richtig. Also es gibt ja unterschiedliche Formen, wo man so Hasspostings zum Beispiel melden kann in Deutschland. Aber bei uns ist eben das ganz Entscheidende, dass man bei uns direkt Online-Anzeige erstatten kann. kann und diese Anzeige dann auch erstmal direkt zur Staatsanwaltschaft geht, zur zuständigen Abteilung 71. Die hat jetzt, die Zahl ist sozusagen nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, dass diese Abteilung eben zuständig ist für politische Straftaten. Und in diesen Bereich fallen dann eben auch solche Delikte, die eben so einen entsprechenden Hintergrund haben, weil man zum Beispiel eine transfeindliche Motivation dahinter steht oder eine antisemitische oder wie auch immer.
Was ist denn eigentlich Hasskriminalität? Wo sind da eigentlich die Grenzen? Wir hatten in den letzten Jahren ja einige Anzeigen, auch hier in Hamburg, wo es dann häufig in die Richtung ging. Das ist eigentlich nur eine Meinungsäußerung. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, der Kampf, den Renate Künast geführt hat, hat gezeigt, dass das auch ein Stück weit Aushandlungsprozess ist. Was ist wirklich von der Meinungsfreiheit gedeckt und wo hört es auch auf? Und dieser Aushandlungsprozess, der wird auch fortgesetzt. Ja. Für uns auf der Seite der Strafverfolgung ist einfach immer extrem wichtig, damit diese Dinge dann gut verfolgt werden können, dass wir möglichst viele Informationen haben. Deswegen wollen wir mit diesem Portal zum Beispiel nicht nur die Anzeigen per se erhöhen, sondern wir wollen qualifizierte Anzeigen bekommen. Das heißt, wir wollen, dass die Leute uns den Kontext mitliefern. Zum Beispiel der Diskussionen, die sie geführt haben in einem sozialen Medium, wozu es dann in der Folge zur Beleidigung gekommen ist oder so. Das sind sozusagen ganz relevante Faktoren, die wir brauchen als Ermittlungsansätze einerseits, aber natürlich auch für die Frage der Bewertung, was ist da jetzt eigentlich vorgefallen und wie ist das strafrechtlich zu würdigen.
Ich habe das auch so verstanden, dass es wichtig ist, wenn Personen anzeigen, die nicht nur die persönliche Betroffenheit, sondern vor allem das Stichwort Hasskriminalität selber zu erwähnen, dass das nochmal eine besondere Bedeutung hat.
Das kann sehr gut sein. Manchmal ergibt sich das sozusagen aus der Äußerung, die man als Beleidigung anzeigt, ja schon. Ja, da ist das dann ganz offenkundig. Es kann ja aber auch sein, dass es zum Beispiel zu einer Körperverletzung gekommen ist. Und dann ist es total wichtig, auch mit zu berichten und in seiner Aussage sozusagen auch darauf abzustellen, dass das hier einen gewissen Kontext hat, dass da zum Beispiel entsprechende Beleidigungen vorangegangen sind und so, damit das dann auch als Gesamtgeschehen gesehen werden kann.
Das heißt, es ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten, möglicherweise von der Community selber. Wie mache ich eigentlich so eine Anzeige, dass es auch wirksam ist oder vielleicht auch von Seiten der Justizbehörde?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Justiz selber stärker darüber aufklären, was sind sozusagen die Faktoren, die dann nachher eine Rolle spielen. Wir dürfen ja selber keine individuelle Rechtsberatung jetzt machen, aber wir können natürlich sagen, ne, grundsätzlich, das sind die Faktoren, die sind wichtig, das und das brauchen wir. Deswegen haben wir zum Beispiel ja auch dieses spezielle Angebot für die Hassdelikte im Netz gemacht, weil das sozusagen schon in der Aufbereitung der Seite, durch die man sich dann sozusagen durchklickt, nach den entscheidenden Sachen fragt. Ja? Und die andere Seite ist, das haben Sie richtig angesprochen, dass wir aber auch in die Auseinandersetzung miteinander kommen müssen. Ja? Und da einfach, wir brauchen das konkrete Gespräch, um dieses Verständnis für die verschiedenen Seiten, für die Prozesse und auch vielleicht für das, was wir nicht optimal machen. Ja? Also Kommunikation, wie halte ich zum Beispiel Leute dann auch im Verfahren möglichst informiert darüber, was da jetzt eigentlich passiert. Und so, damit man auch weiß, da wird jetzt was mitgemacht mit der Anzeige, die man erstattet hat. Das sind alles so Dinge, dafür, da müssen wir, glaube ich, viel mehr tatsächlich in Dialogform miteinander uns austauschen.
Aus Sicht der Community ist es ja so, zumindest wenn es um geschlechtliche Vielfalt geht, dass es häufig um die Frage geht, Feminität oder Weiblichkeit auszudrücken. Guten wie im Schlechten. Manche müssen das ja ausdrücken und wollen das gar nicht. Und für manche ist es sehr wichtig. Was wir aus unserer Wahrnehmung haben, dass es vor allen Dingen auch immer wieder um die Abwertung von Weiblichkeit in der Gesellschaft geht und dass es sich eigentlich um Gewalt gegen Frauen richtet. Ist das eigentlich eine Position, die auch in der Behörde gesehen wird?
Also wenn ich jetzt nach meiner politischen Position gefragt werde, dann auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir eine ganz beängstigende Entwicklung tatsächlich haben und eine, die mich auch aufwühlt und umtreibt. Das kann man an verschiedenen Eskalationen sehen. Ich finde die Abschaffung zum Beispiel jetzt des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche und die ganze Debatte, die Deutschland darum geführt hat, ja, auch das Thema Gehsteigbelästigung, was wieder aufgekommen ist und so, das zeigt, dass wir schon auch einen Kulturkampf wieder haben über die Frage, ne, Hoheit der Frau über ihren eigenen Körper und alle möglichen Deutungsmuster, die damit zusammenhängen und so weiter und so fort. Und es gibt auch erzkonservative Kreise, die das mit befeuern. Also es ist ja auch keineswegs nur ein Thema, das jetzt von den Rechtsextremen mit nach vorne gebracht wird, sondern auch die Konservativen haben ihren Anteil daran, dass wir hier eigentlich wieder so ein bisschen ein Back Lash sozusagen entgegenarbeiten müssen. Das ist meine persönliche Auffassung. Und deswegen glaube ich auch, dass das in den politischen Diskurs gehört.
Das heißt, die Seite Hasskriminalität, bedeutet, dass diese Seite sich auch an Frauen richtet, die Hasskriminalität erleben?
Ja, natürlich, auch auf jeden Fall. Und man erreicht sie unter hamburggegenhass.de.
Ja, vielen Dank. Ich würde gern das Gespräch erweitern auf den zweiten Punkt, der hier heute Abend angesprochen worden ist. Das ist die Situation in Haftanstalten. Da ist Hamburg Vorreiterin, was das Thema geschlechtliche Vielfalt angeht. Was ist da bisher passiert?
Ja, also wir haben ja so ganz klassisch historisch gewachsen, sage ich jetzt mal, einen Männervollzug und einen Frauenvollzug und auch ein sogenanntes Trennungsgebot zwischen beidem. Ja, also diese beiden Gefangenengruppen begegnen sich nicht, obwohl sie in Hamburg ja jetzt auf einem Gelände sind. Aber da gibt es dann eben so eine eigene Teilanstalt für Frauen. Das ist erstmal so das grundsätzliche Setting. Dann gab es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das, was wir beide jetzt auch schon vorher wussten, aber nochmal die gesamte Gesellschaft darauf hingewiesen hat, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und da war jetzt für uns die Frage, wie übersetzen wir das jetzt eigentlich für den Justizvollzug? Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder einzelne Fälle gehabt, wo Personen gesagt haben, also das Geschlecht, das mir zugewiesen ist, das ist nicht meins. Und damit muss jetzt hier ein Umgang gefunden werden. Und wir haben auch bestmöglich versucht, es zu machen. Und gleichzeitig fanden wir aber, das muss jetzt auch mal vernünftig geregelt werden. Und deswegen haben wir das auch entsprechend gesetzlich angefasst, sodass jetzt klargestellt ist, es gibt also sozusagen auch für den Justizvollzug mehr als zwei Geschlechter und haben entsprechende Regelungen für uns definiert, wie wir damit umgehen. Und die sind aber eher so als Rahmung zu betrachten, weil es uns schon sehr stark darauf ankommt, dass wir im Einzelfall gucken, wie kriegen wir die beste Lösung für die Person, um die es dann im Einzelfall konkret geht, denn jetzt hin. So. Und wichtig, glaube ich, als Botschaft ist in dem Zusammenhang, man muss zum Beispiel keinen Transitionsprozess komplett durchlaufen haben, um zu sagen, ich sehe mich aber als Frau und ich möchte dann bitteschön auch im Frauenvollzug sein. Und wir haben entsprechende Handlungsleitfäden sozusagen für unsere Bediensteten für diesen Bereich erstellt, in Abstimmung mit Menschen, die sich mit dem Thema besser auskennen als wir. Und jetzt sozusagen, ja, haben wir gerade einen Fall, in dem wir das auch mal angewendet haben. Also natürlich ist noch verhältnismäßig gering die Zahl. Vielleicht steigt sie aber auch, weil sich Menschen eher ermutigt fühlen, dadurch, dass sie mitbekommen, dass wir damit versuchen, einen guten Umgang zu haben. Und ja, da teilen wir jetzt unsere ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, sowohl auf dem Weg zu den Regelungen als auch jetzt im Konkreten. Natürlich auch mit den anderen Bundesländern, die uns auch darum gebeten haben zu berichten, wie wir so ja, wie wir das jetzt gemacht haben und wie wir da zurechtkommen und so weiter, weil sie auch ja, versuchen sozusagen selbst das für sich in sinnvolle Regelungen zu bringen.
Da gibt es ja eine öffentliche Debatte, die so eine Idee hatte, jetzt könnten sich die Gefangenen aussuchen durch per Selbstdeklaration, ob sie nun ins Frauen- oder ins Männergefängnis kommen. Wie sieht da die Realität aus?
Also ganz praktisch kann ich das nicht als Problem feststellen. Also wir haben ja jetzt diese Regelung über ein halbes Jahr, meine ich. Und es ist jetzt nicht so, dass wir reihenweise Männer haben, die sagen, ich gehöre jetzt aber in den Frauenvollzug. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Thema so sensibel ist und auch noch so schlimm belastet, ja, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass jemand das mal eben so macht. Und ich meine, die Haftbedingungen zwischen der Teilanstalt für Frauen und dem Männervollzug sind nicht so unterschiedlich. Und wir haben im Zweifel natürlich auch zu schauen, gibt es einen anderen Grund, ja, also gibt es eine andere schwierige Haftsituation, die jetzt im Zweifel dazu führt, wo wir an anderer Stelle eigentlich gucken müssten. Also so, ne? Und das ist ja etwas, was uns sehr generell umtreibt. Also auch für eine gute Situation für die Gefangenen zu sorgen. Ne? Zum Beispiel dadurch, dass man besser abgetrennt oder ganz alleine duschen kann. Also da, wo wir zum Beispiel sanieren, legen wir auch auf solche Aspekte extremen Wert und so und versuchen damit natürlich auch insgesamt die Haftqualität zu verbessern. Aber ein Missbrauch ist mir da bislang, also wenn das so deutlich angesprochen wird, nicht untergekommen und halte ich auch für sehr unrealistisch, dass das überhaupt versucht wird.
Wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, wie sich diese Frage in den nächsten Jahren weiterentwickeln sollen, welchen Wunsch hätten Sie?
Also bezogen auf unsere Diskussionsgegenstände heute ist mir einfach besonders wichtig, dass geschlechtliche Vielfalt im Idealfall als Mehrwert für diese Gesellschaft betrachtet wird. Ja, und nicht als irgendetwas, das es zu bekämpfen gilt, mit all den Ableitungen, die das eben hätte für das Miteinander in diesem Land, an dem wir sowieso alle, glaube ich, etwas haben, wenn wir da wieder besser miteinander werden. Und für das Thema Bekämpfung von Hasskriminalität wünsche ich mir natürlich, dass wir da weiter gut Hand in Hand arbeiten. Und das haben wir heute bei dieser Veranstaltung ja festgestellt, dass wir eben auch wirklich strukturell langfristig in eine gute Kommunikation miteinander kommen, weil das einfach der Sache nur dienlich sein kann.
Das war Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina, die außerordentlich engagiert ist in diesen Fragen. Großes Dankeschön von der Community.
Dankeschön.